Lukas 8, ab Vers 40. Nochmal. Letzte Woche haben wir eine Frau gesehen, die durch ihre Krankheit eine Berührung von Jesus erfahren hat. Eine Frau, die furchtbares Leid zu tragen hatte, die 12 Jahre lang ständigen Blutfluss hatte, die wahrscheinlich körperlich sehr geschwächt war. Wir haben auch besprochen, dass das, was noch schlimmer war, eigentlich die soziale Komponente ihrer Krankheit war, dass sie als unrein gegolten hat, sich die Leute ferngehalten haben von ihr. 12 Jahre lang hat sie niemand angerührt. Menschen haben es als Strafe Gottes gesehen, ihre Krankheit. Die Rabbis haben gesagt, das ist deswegen, weil du sexuell schwer gesündigt hast. Und sie haben sie als Sünderin abgestempelt. Und so war sie 12 Jahre lang eigentlich ausgeschlossen aus der geistlichen Gemeinschaft, in der Synagoge und im Tempel, wurde wie eine Aussätzige behandelt, als unrein. In Vers 43 lesen wir, dass sie ihren ganzen Lebensunterhalt, ihre ganze Habe für Ärzte aufgewendet hat. Sie ist von Arzt zu Arzt gelaufen und niemand konnte ihr helfen. Im Markus-Evangelium lesen wir, dass es sogar schlimmer geworden ist. Sie hat vieles erlitten von den Ärzten, viele Torturen. Aber in ihrem Leid, in ihrer Einsamkeit, ihrer Verzweiflung hat sie sich nach Jesus ausgestreckt. Und sie hat Jesus berührt. Und als sie Jesus berührt hat, wurde sie von Jesus berührt und sie wurde geheilt. Sie wurde heil von Jesu Berührung. Gott hat ihr Gesundheit geschenkt, aber ich glaube noch viel mehr als Gesundheit. Eine Berührung von Jesus. Und ich denke, dass diese Frau im Rückblick, als sie zurückgeschaut hat, ihre Krankheit anders gesehen hat. Dass sie es nicht nur als Fluch oder als Last gesehen hat, sondern auch als Segen, als Gnade von Gott. Denn ohne diese Krankheit wäre sie nicht zu Jesus gekommen. Hätte nicht diese Berührung von ihm erfahren. Und was wichtiger ist als Gesundheit, ist, dass wir zu Jesus kommen. Und so hat Gott ihre Krankheit zum Guten verwendet. Und ich konnte gar nicht anders, als an die Christine zu denken, als ich über diese Frau nachgedacht habe. Christine ist vor 2 Wochen im Alter von 45 Jahren nach Hause gegangen, zum Herrn Jesus in den Himmel. Am Donnerstag hat man die Beerdigung. Sie hat 28 Jahre lang mit Krebs gelebt. 17 Jahren ging es los, der erste Krebs, Lymphknotenkrebs, dann kam ein Brustkrebs und dann eine andere Art von Lymphknotenkrebs, 3 Chemotherapien durchgemacht und hat viel durchgemacht. Aber Gott hat auch ihr Leid zum Guten verwendet. Es war nicht sinnloses Leiden, es hat sie wie diese Frau in unserer Geschichte hingetrieben zu Jesus. Und Christine hat eine ganz tiefe Beziehung zu Jesus. Und sie hat den Thomas kennengelernt, ihren Traummann in der Gemeinde. Auch das wäre nicht passiert. Wir sind jetzt zu Jesus gekommen. Und Thomas hat sie mit unglaublicher Liebe durchgetragen, auch durch diese Tiefen ist mit ihr durchgegangen. Und ich glaube, ich kann sagen, dass sie ein Vorbild waren für viele in der Art und Weise, wie sie ihre Ehe gelebt haben. Hat viele berührt. Christine war auch immer ein Vorbild in ihrem Leid. Sie ist nicht bitter gewesen, sie ist nicht in Selbstmitleid versunken, war nun für sie ein fröhlicher Mensch. Und was ich auch geschätzt habe an der Christine ist, dass sie nicht nur an sich gedacht hat. Und das hätte passieren können. Ne? Ich denke an mich, wenn es mir schlecht geht, ich drehe mich am liebsten um mich selbst. Oh, 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 armes Ich. Aber Christine war ein Segen, sie war eine Ermutigung für andere. Ihre größte Freude war, wenn sie anderen eine Freude machen konnte. selbstgestrickte Socken schenken konnte. Oder andere Menschen, die auch krank waren, die auch Krebs hatten, trösten konnte. Das Schönste für sie war, wenn sie anderen von Jesus erzählen konnte im Krankenhaus. Hat eine eigene Homepage gemacht, jesusundkrebs.de, wer da mal drauf gucken will. Christine konnte auch das Leben genießen. Sie war ein dankbarer Mensch, war dankbar für den Thomas, ihren Mann, konnte sich freuen an kleinen Dingen, wenn ein Pullover gut gelungen ist oder mal zum Mexikaner essen zu gehen. Und das ist wunderbar. Ein fruchtbares Leben gelebt. Das in Ewigkeit es wert sein wird, gelebt zu leben. Und das ist ein Vorbild für uns, oder? Die wir alles haben, die wir so übersättigt sind eigentlich mit materiellen Dingen. Die meisten von uns sind sogar gesund. Und trotzdem sind wir so oft unzufrieden und selbstsüchtig. Und ich habe diese positive Einstellung von der Christine eigentlich immer bewundert. War nicht abgehoben, war sehr ehrlich. Christine war jetzt keine, die so eine Halleluja-Überflieger, immer gut drauf, hey, wenn du Christ bist, ist alles immer toll und du bist immer happy und im Namen Jesu, ich bin nicht krank. So ein Schwachsinn. Nee, Christine war echt und ehrlich und ich glaube, gerade das hat ihren Glauben sehr authentisch gemacht und sehr real. Und mich hat es immer berührt, wie sie ihre Krankheit angenommen hat von Gott. Sie hat das Beste aus dieser Situation gemacht. Und ja, wir dürfen zu Gott kommen und wir dürfen ihn immer um Heilung bitten, aber entgegen dem, was diese Health- und Wealth-Prediger, die immer nur Gesundheit und Reichtum predigen, wenn du an Jesus glaubst. Ich glaube, entgegen dem, was die sagen, brauchst du größeren Glauben, um eine Krankheit zu tragen, als Glaube, gesund zu werden oder geheilt zu werden. Und ja, ich glaube das, dass Gott alle Menschen heilt. Zumindest alle, die sich ihm anvertraut haben. Gott heilt alle, die ihm glauben. Manche hier in dieser Welt, aber alle in der Ewigkeit. Da werden wir alle geheilt sein und heil sein. Und je nachdem, was er für jeden von uns hat, je nachdem, was sein souveräner Plan ist. Aber wenn er uns nicht heilt hier in dieser Welt, dann haben wir die Verheißung, dass er es zum Guten verwenden wird. Und dass er es gebrauchen wird. Römer 8, 28 sagt uns, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und so, wenn Gott uns nicht heilt in dieser Welt, dann haben wir die Verheißung, dass er bei uns ist und dass er uns tragen wird, dass er mit uns gehen wird und dass er es zum Guten gebrauchen wird. Das haben wir auch in Christines Leben beobachten können. Und ich betrachte es als einen großen Segen, dass ich Tag bevor sie heimgegangen ist, nochmal bei ihr sein durfte. Und sie hatte Frieden. War sehr schwach, aber sie hatte Frieden und sie war fröhlich. Sie hat sich eigentlich drauf gefreut, nach Hause zu gehen. Wie der Paulo sagt, ich habe Lust abzuscheiden, denn bei ihm zu sein, das ist weit besser, als hier zu sein. Und sie ist in seinem Frieden eingeschlafen. Und Christine ist heute absolut geheilt und heil in Jesu Gegenwart. Ich habe bei der Beerdigung am Donnerstag einen Ausschnitt aus Christines Zeugnis vorgespielt. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten, weil es ist so machtvoll, das, was sie mit Jesus erlebt hat. Und ihr könnt das ganze Zeugnis auf unserer Homepage anhören. Aber ich möchte euch gerne einen Ausschnitt vorspielen. Zeugnis, was Christine gegeben hat in ihrer Krankheit.
Wir haben im Krankenhaus gelegen. Ich habe überhaupt nichts mehr gekonnt. Es waren Zeiten, wo der Thomas nicht mehr war, nur noch im Gebet. So, das war dann, also so nah, mit Jesus zusammen zu sein. Das habe ich in der Tiefe ganz stark erlebt, wie es also am schlimmsten war. Ich konnte nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Atmen konnte ich noch. Aber ganz schwer. Nicht mehr aufsteigen, nicht waschen, nicht reden. Fernsehen gucken ist nichts. Es war alles zu anstrengend. Das Einzige, was war, dass der Thomas mir aus der Bibel vorgelesen hat. Und dass ich obens, ich habe mir Predigte aufgenommen auf CD vom Internet, vom evangelischen Pastor. Und dann war ich mit Jesus allein. Wir haben uns, wenn die Predigt rum war, dann habe ich da gelegen, konnte mich nicht mehr bewegen. Aber ich war bei Jesus. Wir haben uns dann unterhalten. Er hat mich gehalten. Und ich war ganz nah bei ihm. Ja, das ist ein ganz tolles Gefühl. Also, so nah bei ihm zu sein. Das habe ich nie so gehabt, wenn ich fit bin, wenn ich so im normalen Leben, so im Alltag, und war das ganz arg, ganz stark. Die haben mich viel gefragt, die Leute, wieso ich so klar bekomme. Und dann habe ich erzählt, wie Jesus hilft und dass man sich an Jesus wenden kann, dass er hilft, dass er da ist, dass er ihn in den Arm nimmt. Man darf es schenken lassen. Dranhängen an Jesus, festhalten. Das ist einfach der Trost, der Halt. Es wäre ein Wunder, wenn ich geheilt wäre, dort. Klar, er hat schon hunderte von Wunder an mir getan. Aber ich sehe es, er hat mir nicht gesagt, dass ich gesund wäre. Also das. Und wenn ich das zu den Leuten sage, Jesus hat so nichts gesagt, das wollen die Leute nicht hören. Das ich sage mal, das Allerwichtigste ist, dass er da ist und dass ich mich an ihn wenden kann. Und dass er mich so hält wie da im Krankenhaus. Dass er mich so hält. So in deinen Händen. Ich weiß, was es heißt, zu leiden und keine Luft zu kriegen, da zu liegen. Da habe ich furchtbare Angst davor. Jesus schenkt mir aber das heute, das jetzt, dass ich das so genießen kann, dass ich glücklicher bin, wie ich gesund nie war. Nie war. Und zufrieden bin. Und also ganz, ganz großer Humor habe. Also ich denke, ich habe sowieso den tollsten Humor. Wir sind ständig im... Der Thomas, ich streite uns also ständig, weil er tolleren Humor hat. es ist wirklich so, also ich kann schon viel lachen und habe ganz viele Hobbys, wo Jesus mir ständig Sachen schenkt und wo ich dann für ihn auch da sein darf. Dass ich jetzt die Homepage machen darf, das fand ich so schön. Und habe auch eine eigene Homepage, wo mich viel kranke Leute auch schreiben, wo ich da ja auch auf die Krankheit eingehe. Und die schreiben mich dann auch und dann, ich weiß, jeden Tag kriege ich Zuschriften. Und da merke ich, dass der mich aussetzt und dass ich weitergeben kann. Und habe auch Leute schon angerufen oder wo mich anrufen. Und da merke ich, dass Gott mich da braucht. Also, dass es nicht so sinnlos war alles. Dass ich doch was weitergeben darf. Er hat mir ein schönes Geschenk gemacht, er hat mir den Thomas geschenkt. Er hat mir die Liebe geschenkt. So viel Liebe habe ich noch nie, das habe ich gar nicht verdient, von Jesus so geliebt zu werden. Und dann einen Mann, den Thomas zu kriegen, der Jesus so arg liebt, so wie ich auch, und wir zusammen als Ehepaar. Das hätte man nie gedacht, wie alles gut weiß. Die Ängste besser sind, aber nicht weg sind. Und ich auch nicht gesund bin. Leider nicht, aber das ist ja auch nicht das Wichtigste im Leben. Und ich denke, es hat bestimmt was zu sagen, wenn ich das sage. Weil ich denke, dass ich da schon gut mitreden kann. Dass das nicht das Wichtigste ist. Immer wieder hier im Krankenhaus. Das Wichtigste ist die Gesundheit. Das Wichtigste. Aber ich habe es mehrmals erlebt, dass er einem gerade weggerissen wird. Und nicht von einem Tag auf den anderen, sondern von einer Stunde auf die andere. Von einer Stunde. Sieht ganz anders aus. Und wenn einem dann jemand das wegnimmt, was das Wichtigste ist, ja, dann ist er nur noch ein schwarzes Loch dort, ist er nichts mehr da. Das Wichtigste ist Jesus, dass er da ist. Da kann ja passieren, dann was will. Es heißt nicht, dass einem dann super geht, dass alles wunderbar ist und man hat keine Angst. Und das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht. Aber er ist da. Da kann man sich richtig festkrallen und sich ausweinen. Da wird man kalt. Das ist das Wichtigste. Nur ich habe ein bisschen länger gebraucht. Ich habe das alles mitgemacht und dann erst zu Jesus gefunden. Hätte ich nur früher schon, das sage ich mir immer, hätte ich nur früher schon wie alles, es ist doch so schon ein super Leben mit ihm. Es ist doch einfach super, warum greift man da nicht noch? Ne? Und es ist schäfer die Leute, die Kleider noch greifen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber es ist gut. Es ist gut. Ja. Also ich kann euch nur sagen, lasst euch in den Arm nehmen von Jesus, so wie ich es auch gemacht habe.
Starkes Zeugnis, ne? Christine hat bezeugt, dass alles gut geworden ist, weil Jesus sie berührt hat und sie getragen wurde von ihm. Genauso wie diese blutflüssige Frau in unserer Geschichte hier heil geworden ist, als sie Jesus berührte. Und diese Frau ist eine Ermutigung für den Jairus, den Synagogenvorsteher, den wir heute sehen werden. Genauso wie die Christine ein Vorbild und eine Ermutigung für uns ist, in dem, was Jesus an ihr getan hat und wie sie ihren Glauben gelebt hat. Und es ist so wichtig, dass wir einander ermutigen in unserem Leben mit Jesus. Lass uns Vers 40 lesen. Es geschah aber, als Jesus zurückkehrte, nahm ihn das Volk auf, denn alle erwarteten ihn. Also er ist jetzt wieder zurück von der anderen Seite des Sees, wieder in der Gegend von Kapernaum. Und dann lesen wir in Vers 41, und siehe, es kam ein Mann mit Namen Jairus, und er war Vorsteher der Synagoge. Die Synagoge war die wichtigste religiöse Institution im alltäglichen Leben der Juden. Da sind sie zum Gottesdienst zusammengekommen. Das war die Schule, wo die Kinder unterrichtet wurden im Gesetz des Herrn. Das war ein sozialer Mittelpunkt. Und Jairus als Vorsteher der Synagoge war ein wichtiger Mann in seiner Stadt. War ein bedeutsamer Mann in seiner religiösen Gemeinschaft, war ein angesehener Mann. Und wir lesen hier, er fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und diese lag im Sterben. Verzweiflung eines Vaters, der gerade dabei ist, sein Kind zu verlieren. Und ihr müsst verstehen, er hat viel riskiert, als er hier zu Jesus kommt. Wahrscheinlich war Jairus ursprünglich ein Gegner von Jesus gewesen. In Kapitel 6 lesen wir diese Begebenheit, wo in seiner Synagoge ein Behinderter von Jesus geheilt wird, am Sabbat. Und die Schriftgelehrten, die Theologen und die Pharisäer, die wollten Jesus mit diesem behinderten Menschen eine Falle stellen. Aber Jesus hat sie konfrontiert und hat zu dem gesagt, hey du, komm her, stell dich in die Mitte. Und er hat sie hier vor Augen aller geheilt und hat dieses pharisäische, diese Gesetzlichkeit direkt konfrontiert von diesen Leuten, hat alle ihre Regeln gebrochen. Und diese jüdischen Leiter waren wütend und sie haben daraufhin beraten, was sie Jesus antun sollen. Und wahrscheinlich war der Jairus unter ihnen. Und wir wissen, später haben die jüdischen Leiter beschlossen, dass wenn irgendjemand Jesus als Christus bekennen würde, dass sie ihn aus der Synagoge ausschließen werden. Das religiöse Establishment war Jesus nicht wohlgesonnen. Also Jairus, indem er hier zu Jesus kommt und sich so vor ihm niederwirft, vor allen, er hat seinen Job, er hat sein Ansehen, seinen Wohlstand aufs Spiel gesetzt. Es kostet manchmal, es hat einen Preis, Jesus nachzufolgen. Und wahrscheinlich war der Jairus so ein Mensch, der in seinem ganzen Leben nie jemanden hatte bitten müssen. Schon gar nicht irgend so jemanden wie diese Frau. Er war ein ehrwürdiger, stolzer Synagogenvorsteher. Aber hier liegt er zu den Füßen Jesu. Im Dreck. Demütigt sich. Und er bittet ihn. Es war sicher kein leichter Schritt. Aber sein kleines Mädchen liegt im Sterben. Wahrscheinlich sein einziges Kind. Sein kleines Mädchen hat mit ihr gelacht, hat mit ihr gespielt, mit ihr die Bibel studiert. Wenn sie verletzt war, hat er sie verbunden. Wenn sie krank war und sie nachts nicht schlafen konnte, war er wach, hat ihr vielleicht die Windeln gewechselt, was immer die damals gehabt hatten. 12 Jahre lang mit ihr gelebt, sie erzogen, sie versorgt. Denkt an ein 12-jähriges Mädel. Die hat das ganze Haus mit Leben erfüllt. 12 Jahre, sie war im heiratsfähigen Alter in der damaligen Gesellschaft. Wahrscheinlich hat Jairus schon irgendeinen Deal gemacht mit einem anderen Vater, einem jungen Mann. Er hatte Zukunftspläne für seine Tochter. Aber jetzt liegt sie im Sterben. Mann, soll er jetzt alles verlieren? Hat jemand von euch schon mal um einen nahen Angehörigen bangen müssen? Vielleicht um ein Kind? Wahrscheinlich können nur Eltern das wirklich verstehen, was der Jairus durchgemacht hat. In dieser seiner Verzweiflung überwindet er seinen Stolz und er kommt zu Jesus. In aller Öffentlichkeit. Volksmassen. Aber ihm ist egal, was die Leute denken. Sein kleines Mädchen liegt im Sterben. Die Ärzte hatten sie aufgegeben, haben gesagt, wir können nichts mehr machen, es tut uns leid. Vielleicht war die Familie versammelt um ihr Bett. Und dann stand Jairus auf und sagt zur Verwunderung von allen, ich gehe jetzt zu Jesus. Jairus hatte persönlich beobachtet, dass Jesus heilen kann. Und er kannte sicher auch den römischen Hauptmann, den wir im Kapitel 7 kennengelernt haben, der einen Knecht hatte, der im Sterben lag. Und er kam zu Jesus und Jesus hat seinen Knecht geheilt. Und so kommt Jairus zu Jesus und er wirft sich vor ihm nieder und er fleht ihn an, mit ihm zu kommen. In Markus lesen wir sein Gebet. Da heißt es, er bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Aktiver Glaube. Er kommt zu Jesus, er glaubt, dass Jesus heilen kann und er kommt zu ihm, er streckt sich nach ihm aus. Vielleicht bist du in einer ähnlichen Situation wie der Jairus. Vielleicht gibt es was in deinem Leben, das am Sterben ist. Vielleicht ist es dein Glaube, vielleicht ist dein Glaube fast tot. Vielleicht ist deine Leidenschaft, deine Vision für Jesus gestorben. Vielleicht ist es ein Dienst oder ein Projekt, das Gott dir aufs Herz gelegt hat und du bist fast tot. Vielleicht ist es deine Ehe, die im Sterben liegt. Aber du guckst dich um, unser Land, Mann, es ist geistlich tot. Was können wir machen? Mach's wie Jairus. Lauf zu Jesus und leg deine Last zu seinen Füßen nieder. Jesus ist so gewillt zu helfen. Er ist so gewillt zu wirken in unserem Leben. Jesus ist berührt von der Not dieses Mannes und von unserer Not. Im Vers 42 lesen wir weiter, während er aber hinging. Das heißt, Jesus ging mit diesem Mann. Versetzt euch mal in Jesus rein. Wenn du an der Stelle von Jesus gewesen wärst, wie hättest du reagiert, als dieser Jairus zu dir kommt? Jetzt kommst du? Die ganze Zeit wolltest du nichts mit mir zu tun haben? Hast mich abgelehnt, hast mir das Leben schwer gemacht. Aber jetzt, wo du was von mir willst, kriegst du plötzlich. Ha? Das wäre vielleicht meine Reaktion gewesen. Ich weiß, ihr seid viel zu geistlich dafür. Aber Jesus kennt nichts von dem. Jesus ist nicht verbittert, Jesus ist nicht unversöhnlich. Jesus hat ein total offenes, liebevolles Herz für diesen Mann. Und er ging mit ihm. Es ist wunderbar. Jesus ist eine wunderbare, liebevolle Person. Manchmal haben wir so das Gefühl oder den Gedanken, ich kann nicht zu Jesus kommen. Jetzt. Nach all dem, was ich getan habe. Hey, ich habe Jesus so lange abgelehnt, wollte nichts von ihm wissen. Soll ich jetzt in meiner Not zu ihm kommen? Wird er was mit mir zu tun haben wollen? Wird er mich annehmen? Wird er offen sein für mich? Die Antwort ist ja, absolut. Jesus ist offen. Er ist ein Freund von Sündern. Er ist barmherzig, er ist gnädig. Das ist unser Gott. Das Einzige, was dich davon abhalten kann, zu Jesus zu kommen, ist du selbst. In der Offenbarung heißt es, der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es höre, der spreche, komm. Und wen er dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und im Hebräerbrief im Kapitel 4 heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dann sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, so lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist, was Gottes Thron für uns ist, ein Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Jesus ist ein zugänglicher, offener Gott für uns Menschen. Und Jesus trug dem Jairus nichts nach. Er sah hier einen verzweifelten Menschen, er sah seinen Schmerz, er hatte Mitgefühl für diesen Mann, er liebte ihn, wie Jesus uns gelehrt hat, liebt eure Feinde, er hat es gelebt, was er gepredigt hat und er wollte ihm helfen, er hat nicht gezögert. Und während er aber hinging, drängten ihn die Volksmengen. Die haben sie gedacht, hey cool, geh mal wunderschauen. Und so sind sie unterwegs zum Haus des Jairus, als sie unterbrochen werden von dieser Frau, die wir uns letztes Mal angeschaut haben. Vers 43. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an die Ärzte verwandt hatte, von niemandem geheilt werden konnte, kam von hinten herzu und rührte die Quaste seines Kleides an. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alles abstritten, sprach Petrus, wer sonst? Meister, die Volksmengen drängen und drücken dich und du sagst, wer ist es, der mich angerührt hat? Da. Jesus aber sprach, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir ausgegangen ist. Da hat mich jemand angerührt, nicht zufällig, sondern bewusst, im Glauben. Und Jesus hat es gespürt. Als die Frau aber sah, dass es nicht verborgen blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete ihm vor dem ganzen Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden. Versetzt euch in Jairus. Was hat er gedacht? Was hat er gefühlt, während diese ganze Story mit dieser Frau abgeht? Ist unterwegs nach Hause zu seinem sterbenden Mädchen mit Jesus. Dann kommt diese Frau. Wie geht's euch dabei? Ich wäre wahrscheinlich ungeduldig gewesen. Bin jemand, ich warte sowieso nicht gern. Jennifer kann das bezeugen. So am Donnerstag zur Beerdigung unterwegs waren und war ein Stau und Ampel und... Bin sehr ungeduldig geworden. Und Jairus war es nicht gewohnt zu warten, schon gar nicht auf so eine Frau. Hey, der war jemand in Kapernaum. Leute sind wahrscheinlich gesprungen, wenn er irgendwas wollte. Wenn ich Jairus gewesen wäre, ich wäre irritiert gewesen von dieser Frau. Jesus, meine Tochter liegt im Sterben. Jesus, lass diese Frau. Hey, rühr sie nicht an, die ist unrein. Ich weiß es, ich habe dich selbst rausgeworfen aus unserer Synagoge. Vielleicht hat er auch so selbstsüchtig gedacht wie wir manchmal. Also ich spreche jetzt von mir, nicht ihr. Hey Jesus, ist ja schön, dass du dieser Frau hilfst, aber was ist mit mir, Jesus? Alle Freunde heiraten, aber was ist mit mir? Jesus, hast du niemanden für mich? Kollege wird befördert. Oh, was ist mit mir? Jemand anderer gewinnt den Preis oder jemand anderer bekommt die Anerkennung. Oh, Jesus, was ist mit mir? Jemand anderer kriegt ein Geschenk. Andere kriegt zuerst zu essen. Jesus, was ist mit mir? Und Jairus musste lernen, dass auch andere wichtig sind für Jesus. Und dass Jesus diese Frau, die er so verabscheut hat, dass Jesus diese Frau liebt. Und er hört, wie Jesus sagt, so zärtlich, so liebevoll zu dieser Frau, dieser unreinen Frau, meine Tochter. Was ist mit meiner Tochter? Und Jesus nimmt sich Zeit für sie. Jesus hat diese Frau nicht irgendwie als Störung oder als Ablenkung gesehen. Jesus war völlig entspannt. Hey, es läuft alles nach Plan. Es läuft alles nach Gottes Timing. Diese Frau war gerade der Plan des Vaters für ihn. Wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit Störungen in deinem Leben? Sag mal eine Krankheit. Hey, das habe ich nicht eingeplant. Meinem Lebensplan. Oder ein Konflikt, dem du lieber aus dem Weg gehen würdest. Oder die Aktien, die gerade ins Bodenlose fallen. Auto, das kaputt geht. Oder vielleicht ist es nur, ich wollte auf Urlaub fahren und jetzt kriege ich doch nicht frei. Und ich wollte heute Radfahren gehen und es regnet. Wie geht's dir damit? Bist du irritiert? Was siehst du Jesus, Gottes Hand, in diesen Umständen? Vielleicht noch praktischer, wie reagierst du bei Ablenkungen oder Störungen in deinem Alltag? Sitzt am Schreibtisch, willst deine Arbeit erledigen und dann ruft irgendjemand an und labert dir die Ohren voll. Oder irgendjemand kommt vorbei und will reden. Vielleicht bist du bei der Hausarbeit, willst gerade was erledigen und die Nachbarin kommt vorbei, hat ein Problem, will sich ausweinen. Oder ein Kind braucht Hilfe. Oder die Zeugen Jehovas klingeln an der Tür. Vielleicht der Männer, du willst Fußball schauen und dann kommt deine Frau. Und sie will wieder mal reden. Oder braucht irgendeine Hilfe. Was tust du? Wie reagierst du? Versuchst du, diese Menschen abzuwimmeln und irgendwie zu vertrösten, loszuwerden? Oder siehst du das als Gelegenheit von Gott und als Gelegenheit, Menschen zu dienen? Ich muss bekennen, ich bin sehr zielorientiert. Und ich bin frustriert, wenn es nicht so läuft, wenn ich mein Ziel nicht erreiche, mein Tagespensum. Und ich kann genervt sein von Störungen und Unterbrechungen. Und das passiert mir oft, das gehört zu meinem Job. Jesus hat Humor, gell? Er weiß, was wir brauchen, um uns zu formen. Aber es passiert oft, dass ich bei der Arbeit unterbrochen werde. Oder dass die Dinge einfach nicht so laufen, wie es geplant ist. Beispiel, ich sitze da, versuche eine Predigt vorzubereiten und meinen Bürokram zu erledigen. Und dann kriege ich einen Anruf. Oder irgendjemand kommt rein. Und ich muss bekennen, ich habe oft in meinem Herzen falsch reagiert. Kommt irgendwelche Jugendlichen von der Straße rein, wollen einfach abhängen. Und aber ich lerne mehr und mehr, wenn Gott mir Menschen vorbeischickt, dann ist das mein Dienst für heute. Dann ist das Gottes Plan für mich in dem Moment. Und ich lerne immer mehr, statt mich zu beschweren und Leute abzuwimmeln, es einfach anzunehmen und zu sagen, Herr, was willst du tun? Ich habe gelernt, dass diese Störungen des Alltags auch oft gerade die größten Abenteuer mit Gott sind, wenn wir sie annehmen, wenn wir verfügbar sind. Ich habe erlebt, dass Menschen sich bekehrt haben im Büro. Oder dass ich stundenlang mit einem Versicherungsvertreter, der sich einfach verlaufen hat, eine Adresse gesucht habe, mit dem stundenlang über Jesus reden konnte. Es sind Gottes Gelegenheiten. Das ist wunderbar, das ist begeisternd, wenn Gott uns gebraucht. Ich denke mich in den Jairus rein und ich denke mir, Jairus war genervt. Ich dachte, oh, das ist Mist. Komm, Jesus, mach weiter, schau mal, dass wir weiterkommen. Ist ungeduldig geworden. Aber das, was er gedacht hat, es ist negativ, das hat ihm eigentlich zum Guten gedient. Diese Störung war für ihn. Ich glaube, nicht umsonst lesen wir hier von 12 Jahren. Frau, 12 Jahre Blutfluss, seine Tochter war gerade 12. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall war. Da ist eine Verbindung da. Und dann lässt Jesus dieser Frau Zeugnis ablegen von dem, was er an ihr getan hat. War eine Ermutigung für den Jairus. War eine Ermutigung, Jesus zu vertrauen. Jesus hat ihn vorbereitet für das, was gleich jetzt nachher kommt. Und es ist so oft so, oder? Und Ermutigungen kommen so oft auch von jemandem, von dem wir es nicht erwarten. Deswegen ist wichtig, dass wir ein offenes Herz haben. Nicht denken, oh, was kann der mir schon sagen? Oder was kann Gott schon durch meine Frau oder wen immer zu mir reden? Gottes Wege sind vollkommen. Gottes Timing ist vollkommen. Und deswegen sollten wir viel entspannter in solche Situationen reingehen, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie wir es geplant haben oder wie wir es uns vorstellen. Einfach lernen zu ruhen, anzunehmen, ihm zu vertrauen, verfügbar zu sein. Seht ihr, was als nächstes passiert? Vers 49. Während er noch redete, kommt einer von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagt zu ihm, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Lehrer nicht. Oh Mann. Das war die ultimative schlechte Nachricht. Meine Tochter ist tot. mein Mädchen ist gestorben. Bin ich umsonst zu den Füßen von Jesu gelegen? Habe ich mich umsonst so gedemütigt und ihn angefleht? Jetzt habe ich mich vor Jesus gedemütigt und jetzt das? Hätte dir Gott angeklagt, wenn er Jairus gewesen wäre in der Situation? Ich glaube, Jairus hat hier eine weitere Lektion gelernt. Wir beten Jesus nicht an wegen dem, was er uns gibt, oder wegen dem, was er für uns tut, sondern einfach wegen dem, wer er ist. Er ist es wert, angebetet zu werden, unabhängig von dem, was er in unserem Leben tut. Er ist Gott. Er ist es wert. Das ist die Lektion, die wir im Buch Hiob lernen. Das war die ganze Gelegenheit, möchte ich sagen, von Hiob Zeugnis abzulegen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Teufel ist vor Gott gekommen und hat gesagt, der Hiob bete dich nur an wegen dem ganzen Zeug, das du ihm gibst. Und hat das alles weggenommen. Und Hiob hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Der Teufel hat gesagt, ja, solange er gesund ist, solange es ihm gut geht, Gott hat zugelassen, dass er das wegnimmt. Bete dich nur an, weil es ihm gut geht. Hiob hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Gott ist es wert. Unabhängig von dem, was er für mich tut gerade oder was ich habe, was er mir gegeben hat. Er ist Gott. Wir beten ihn an wegen dem, was er ist und wegen dem, was er schon für uns getan hat. Und wenn Jesus oder Gott unser ganzes Leben lang nichts mehr für uns tun würde, von diesem Zeitpunkt an, wäre es trotzdem wert, dass wir ihn anbeten, wegen dem, was er schon getan hat. Und einfach wegen dem, wer er ist. Das ist eine wichtige Lektion. Vielleicht hat Jairus das gelernt in dieser Situation. Und Jesus wollte durch sein Wirken an dieser Frau den Glauben von Jairus stärken. Dass Jairus ihm vertraut, trotz den Umständen. Situation war nicht außer Kontrolle. Jesus hat hier nicht seine Gelegenheit verpasst. War kein Problem, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Als er zu seinem Freund Lazarus gerufen wurde, der todkrank war, hat er absichtlich gewartet, bis er tot war. Warum? Jesus wollte ein größeres Wunder tun. Jesus wollte nicht nur heilen, Jesus wollte aus den Toten auferwecken. Seine Macht demonstrieren, seine Vollmacht, nicht nur über Krankheit, sondern auch über den Tod. Und das hat er getan hier im Leben von Jairus. Und dann kommen natürlich die Leute hier. Sagen, bemühe den Meister nicht, deine Tochter ist gestorben. Das ist auch immer so. Wenn du mit dem Herrn unterwegs bist, wenn du dem nachfolgst, was er dir gezeigt hat, was er zu dir gesprochen hat, es wird immer Leute geben, die sagen, hey, vergiss es. Das wird nie funktionieren. Hey, das ist tot. Dein Glaube oder deine Ehe, diese Berufung, deine Gemeinde vielleicht sogar, gib auf. Bemühe den Meister nicht. Aber Jesus antworte, fürchte dich nicht. Glaube nur, vertrau mir. Wenn die Dinge hoffnungslos aussehen, wenn die Leute sagen, hey, gib auf, lass es, vergiss es mit Jesus, das ist tot, das wird nie funktionieren. Wenn vielleicht sogar deine Gefühle und deine Erfahrungen damit übereinstimmen, dann gib Gott dir eine Gelegenheit, ihm zu vertrauen. Gib Gott dir eine Gelegenheit, ein Wunder zu erleben. Vers 51, als er aber in das Haus kam, erlaubte er niemand, hineinzugehen, außer Petrus und Johannes und Jakobus und dem Vater des Kindes und der Mutter. Jesus wollte keinen riesen Volksauflauf von wundergeilen Leuten da dabei haben. War ein persönliches Wunder für den Jairus und seine Familie. Vers 52, alle aber weinten und beklagten sie. Hatten damals professionelle Trauernde, die dafür angestellt wurden. Das waren Profis. Haben das sicher toll gemacht. Und je reicher die Familie war, desto mehr von diesen Trauerprofis hatten die dort. Und es wird auch immer Leute in deinem Leben geben, die es fast so wie diese professionellen Trauernden sind. Sind professionelle Deprimierte, professionelle Pessimisten. Immer sagen, es ist alles aus, es ist alles kaputt. Gott hat uns im Stich gelassen, alles ist immer so schlecht und so schlimm und so furchtbar. Ich grabe jetzt ein Loch und ich tue mir leid. Vers 52 weiter, er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Das ist ein Hinweis auf die Auferstehung. Eines Tages wird der Herr alle verstorbenen Leiber auferwecken. Und wenn du dich Jesus anvertraut hast und du stirbst, geht deine Seele zum Herrn und dein Leib wird nachfolgen in der Auferstehung. Deswegen sagt der Apostel Paulus, wenn wir als Nachfolger Jesu an unsere Verstorbenen denken, die sich auch Jesus anvertraut haben, er sagt, wir sind nicht betrübt wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Hey, wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und Christine hat es so wunderbar bezeugt. Vers 53, und sie lachten ihn aus. Dass sie wussten, dass sie gestorben war. Da sehen wir, dass das angeheuerte Profis waren, die haben nicht wirklich getrauert. Die trauen in einem Augenblick, im nächsten Augenblick lachen sie Jesus aus. Vers 54, als er aber alle hinausgetrieben hatte, ergriff er sie bei der Hand und rief und sprach, Kind, steh auf. Zuerst wirft Jesus diese Spötter raus, diese Ungläubigen. Jesus wirkt nicht gern in so einer Atmosphäre. Und das müssen auch wir tun. Wenn wir Jesus nachfolgen, seinem Ruf, wenn wir das Werk des Herrn tun, wir müssen die Spötter rauswerfen. Diese Gedanken in unserem Kopf, die sagen, hey, das ist lächerlich, das wird nie funktionieren, du kannst Jesus nicht vertrauen, das ist unmöglich, wir müssen es rauswerfen. Das ist geistlicher Kampf. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, ergriff er sie bei der Hand und rief und sprach, Kind, steh auf. Und ihr Geist kehrte zurück. Und sogleich stand sie auf und er befahl ihr zu essen zu geben. Jesus ist so praktisch, er verstand Teenager. Gebt ihr zu essen? Ich mag das an Jesus, er ist nicht irgendwie abgehoben, er ist super praktisch. Wir haben das Übernatürliche und das Natürliche. Er weckt sie von den Toten auf und er gibt ihr zu essen. Das gehört zusammen. Im Jakobusbrief sagt uns der Jakobus, wenn jemand krank ist, sollen die Ältesten beten und die Person salben. Das war Medizin damals. Also beten und Arznei. Beten und arbeiten. Das ist kein Widerspruch. Das gehört zusammen. Glaube ist was Praktisches. Und ihre Eltern gerieten außer sich. Er aber gebot ihnen, niemandem zu sagen, was geschehen war. Das war wohl relativ schwierig. Ne? Wie sollten sie es geheim halten, wenn sie mit dem Mädel da rauskamen? Ups, was ist denn passiert? Oh. Wahrscheinlich wollte Jesus nicht, dass die ganzen Massen, die wohl draußen vor dem Haus gewartet haben, das mitkriegen. Jesus hat immer wieder gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Später hat er sich dann als der Messias feiern lassen. Er wollte einem ausgewählten Kreis beweisen, dass er die Vollmacht hat über den Tod. Und das ist auch unsere Hoffnung. Weil er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern zum Abschluss. Und ich möchte dich ermutigen, wenn es in deinem Leben irgend sowas gibt, was gerade am Sterben ist, bringst du Jesus. Er ist dafür gestorben. Möchte ich ermutigen, wenn du entmutigt bist, lass dich ermutigen von ihm, während wir an seine Liebe denken, an das, dass er uns so sehr geliebt hat, dass er gekommen ist, um sein Leben für uns zu geben. So sehr ist Gott für dich. Er liebt dich, er ist da mit seiner Vergebung, mit seiner Stärkung, mit seinem Trost. Du kannst zu ihm kommen und ihm die Dinge hinlegen. Amen. Amen.